Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Gnar Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der ewige Faschismus von Umberto Eco ist ein politischer Essay, der sich mit den wiederkehrenden Mustern faschistischen Denkens befasst. Eco, selbst Zeitzeuge des italienischen Faschismus, betrachtet Faschismus nicht nur als historisches Regime, sondern als Bündel von Haltungen, Reflexen und rhetorischen Strategien, die in unterschiedlichen Zeiten und Gesellschaften erneut auftauchen können. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie demokratische Kulturen anfällig werden, wenn Angst, Identitätspolitik und einfache Feindbilder an Einfluss gewinnen. Das Buch dient weniger als chronologische Geschichtserzählung und mehr als Warnsystem. Es macht aufmerksam auf Signale, die in Alltagssprache, Medienlogik und politischer Mobilisierung erkennbar sind. Dadurch eignet es sich sowohl als Einstieg in die Analyse autoritärer Tendenzen als auch als Anstoß, die eigenen Urteile, Gewohnheiten und politischen Reaktionen kritischer zu prüfen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Faschismus als wiederkehrendes Muster statt abgeschlossenes Kapitel. Eco legt den Schwerpunkt auf Faschismus als wiedererkennbares Set von Denk- und Verhaltensweisen, das nicht an eine bestimmte Uniform, Partei oder Epoche gebunden ist. Damit verschiebt er die Perspektive von der reinen Regimegeschichte hin zur kulturellen Diagnose. Faschistische Tendenzen können in neuen Formen auftreten, etwa in populistischen Bewegungen, in aggressiver Identitätsrhetorik oder in politischen Projekten, die demokratische Verfahren aushöhlen, ohne sie sofort offen abzuschaffen. Zentral ist die Idee, dass Menschen auf Krisen und Komplexität häufig mit dem Wunsch nach Eindeutigkeit reagieren. Genau dort kann autoritäres Denken andocken. Es bietet klare Zugehörigkeiten, klare Feinde und klare Erklärungen. Eco zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur auf spektakuläre Ereignisse zu achten, sondern auf die schleichende Normalisierung bestimmter Begriffe und Reflexe. Wer Faschismus nur als vergangenes Extrem begreift, übersieht leicht, wie sich ähnliche Dynamiken in Sprache, Institutionen und Alltagsverstand erneut bilden können. Zweitens: Der Kult der Tradition und die Abwertung kritischen Denkens. Ein zentrales Element in Ecos Analyse ist die Aufwertung einer vermeintlich reinen Tradition. Diese Tradition wird nicht als offenes kulturelles Erbe verstanden, sondern als starres Set von Wahrheiten, das nicht hinterfragt werden soll. Damit geht häufig eine Abwehr von Aufklärung, Wissenschaft und kritischer Debatte einher, weil diese als zersetzend oder elitär dargestellt werden. Eco macht deutlich, wie wirkungsvoll solche Strategien sind. Wer Tradition absolut setzt, kann politische Entscheidungen als Rückkehr zu Ordnung und Natürlichkeit verkaufen und zugleich Kritik als Angriff auf das eigene denunzieren. In diesem Klima werden Nuancen verdächtig, Ambivalenzen als Schwäche ausgelegt und differenzierte Argumente verlieren gegen emotionale Schlagworte. Der Angriff auf kritisches Denken zeigt sich dann nicht nur in Zensur, sondern auch in Spott über Intellektuelle, in Misstrauen gegenüber Expertise und in der Behauptung, es gebe nur eine authentische Stimme des Volkes. Eco hilft, diese Muster zu erkennen und die Frage zu stellen, wessen Interessen von einer Politik der Antikomplexität profitieren. Drittens: Feindbilder, Angstpolitik und die Herstellung von Zugehörigkeit. Eco beschreibt, wie faschistische Rhetorik Zugehörigkeit oft über Abgrenzung erzeugt. Statt politische Konflikte als Aushandlung legitimer Interessen zu behandeln, wird ein Feind konstruiert, der als Ursache vielfältiger Probleme dient. Diese Feindfigur kann wechseln, doch die Funktion bleibt ähnlich. Sie kanalisiert diffuse Ängste, vereinfacht komplexe Ursachen und schafft eine emotionale Gemeinschaft der Bedrohten. In diesem Prozess werden Minderheiten oder abweichende Gruppen häufig als innerer Feind dargestellt, der das Gemeinwesen unterwandere. Eco zeigt, dass es dabei nicht nur um Hass geht, sondern um ein politisches Angebot. Wer Angst hat, sucht Schutz. Und autoritäre Bewegungen präsentieren sich als einzige Kraft, die Ordnung wiederherstellen könne. Die Logik der Angstpolitik senkt die Toleranz für Rechtsstaatlichkeit und pluralistische Debatten. Wenn die Lage als Ausnahmezustand gerahmt wird, wirken Einschränkungen von Freiheit plötzlich vernünftig. Ecos Analyse macht sichtbar, wie Sprache, Medienbilder und symbolische Gesten dazu beitragen, diesen Mechanismus gesellschaftsfähig zu machen. Viertens, Antipluralismus, Führerprinzip und Verachtung für Schwäche. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Ablehnung von Pluralität. Eco beschreibt, dass autoritäre Ideologien Vielfalt nicht als Normalzustand moderner Gesellschaften akzeptieren, sondern als Gefahr. Daraus folgt die Sehnsucht nach Einheit, die häufig in ein Führerprinzip oder in die Vorstellung einer einzigen legitimen Repräsentation mündet. Politische Gegner werden nicht als Konkurrenz innerhalb derselben Spielregeln gesehen, sondern als Verräter. Gleichzeitig wird Stärke moralisch überhöht und Schwäche verachtet, was Empathie und Solidarität unter Druck setzt. Wer nicht mithält, gilt schnell als Belastung. Wer Zweifel äußert, als illoyal. Dieses Klima fördert Konformität, weil Abweichung sozial sanktioniert wird. Eco macht deutlich, dass solche Dynamiken nicht erst mit offenen Diktaturen beginnen. Sie können sich in Organisationen, Medienkulturen und Parteistrukturen abzeichnen, wenn Loyalität wichtiger wird als Kompetenz, wenn Kompromiss als Verrat gilt und wenn komplexe Probleme nur noch über Machtgesten beantwortet werden. So wird Demokratie von innen ausgehöhlt, ohne dass es sofort dramatische Brüche geben muss. Schließlich Sprache, Propaganda und die Verarmung des öffentlichen Diskurses. Eco betont die Rolle der Sprache als politisches Werkzeug. Autoritäre Bewegungen arbeiten oft mit vereinfachten Formeln, ritualisierten Parolen und einer Kommunikationsweise, die mehr mobilisiert als informiert. Durch Wiederholung, emotionale Aufladung und moralische Schwarz-Weiß-Muster wird ein Diskurs erzeugt, in dem Fakten zweitrangig erscheinen und Kritik als Angriff auf die Gemeinschaft gilt. Eco interessiert sich dabei besonders für die Verarmung der Sprache. Wenn Begriffe unpräzise werden und ständig als Kampfbegriffe dienen, wird Denken schwieriger. Komplexe Zusammenhänge lassen sich dann kaum noch ausdrücken und politische Entscheidungen werden über Stimmungen statt über Argumente legitimiert. Auch die Inszenierung von Handlungsfähigkeit spielt eine Rolle. Symbolische Aktionen, harte Worte und dramatische Erzählungen können den Eindruck von Stärke erzeugen, selbst wenn reale Lösungen fehlen. Ecos Perspektive hilft Leserinnen und Lesern, rhetorische Muster im Alltag zu prüfen, etwa wenn Medien und Politik mit Angst, Nostalgie oder Empörung arbeiten. Das Buch schärft so den Blick für Manipulation, ohne dabei nur auf historische Propaganda zu verweisen. Zusammenfassend: Dieses Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die politische Entwicklungen besser einordnen wollen. Studierende, Lehrkräfte, Journalistinnen, politisch Engagierte und alle, die sich fragen, wie demokratische Gesellschaften schleichend unter Druck geraten. Der Nutzen liegt in der praktischen Wachsamkeit, die Eco vermittelt. Wer die beschriebenen Muster erkennt, kann Debatten nüchterner bewerten, populistische Vereinfachungen schneller identifizieren und die eigene Sprache sowie Mediennutzung bewusster gestalten. Im Alltag stärkt das die Fähigkeit, Konflikte auszuhalten, ohne in Feindbildlogik zu verfallen, und es unterstützt eine demokratische Haltung, die Vielfalt und Rechtsstaatlichkeit verteidigt. Kaufenswert ist das Buch, weil es kompakt, gut zugänglich und zugleich konzeptionell stark ist. Es bietet keine tagespolitische Aufregung, sondern ein dauerhaftes Analyseinstrument. Im Vergleich zu vielen umfangreichen Standardwerken liefert Eco eine klare, prägnante Struktur, die sich leicht auf unterschiedliche Kontexte übertragen lässt. Wenn Sie unterstützen möchten, Umberto Eco, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!